Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Ihr Lieben, als Sponsor unserer heutigen Episode möchten wir euch Pets Daily vorstellen. Die junge Berliner Tierfuttermarke hatte sich zur Aufgabe gemacht, Hunde- und Katzenliebhabern ein langes, gesundes und glückliches Leben mit ihren Vierbeinern zu ermöglichen. Und da jede Fellnase anders ist, das wisst ihr ja, bietet sie ein komplettes Sortiment an hochwertigen Nass-, Trocken- und Barfutter an, für jede Rasse und jeden Geschmack. Selbstverständlich ganz ohne Zucker und Getreide. Nutzt die kostenlose Futterberatung, um für euch das richtige Produkt zu finden und unterstützt mit jeder gekauften Dose das Umweltprojekt Plastic Bank. Könnt euch selbst überzeugen und vor allen Dingen sparen. Mit dem Code Hundeliebe kriegt ihr 15% bei eurer ersten Bestellung auf www.petsdaily.de. Geht einfach mal drauf, 15% auf die erste Bestellung. Ich klicke mich schon mal drauf. Liebe Sarah, liegt noch Schnee bei euch? Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Ich habe so viele schöne Schneebilder von dir gesehen.
Ja, aber ich bin in die Eifel dafür. Also die Kinder wollten ja vernünftig Schnee. Also heißt auch Schlitten fahren, Schneemann bauen. Das ist zu keinem Zeitpunkt in Köln möglich. Okay. Wenn bei uns morgens Schnee liegt, dann springen wir wirklich echt in die Skianzüge rein und gehen sofort raus und da ist es schon Matsch. So, um 8 Uhr. Und das ist für die Kinder mega frustrierend. Also eine Stunde ins Auto und in die Eifel fahren. Und da findet sich immer eine schöne Wiese.
Guck, siehste, ich hatte auch. Aber das ist mein Hundemoment der Woche. Deshalb werde ich den jetzt erstmal so ein bisschen auf die Seite packen. Okay. Wir haben ein tolles Thema heute, das auch zu deinem Hundemoment der Woche passt. Es ist so eine runde Sache heute Morgen. Es ist echt unfassbar. und zwar haben wir das Thema, worauf achten bei der Hundeadoption tatsächlich. Also wie sehen solche Verträge aus? Wie finde ich eine Organisation? Wie ist die Kommunikation? Worauf muss ich achten, wenn ich mich jetzt in Corona-Zeiten wirklich für einen Hund entscheide? Und das ist ein großes, weites Thema. Wir haben das schon mal angerissen, aber ich glaube, gerade jetzt im Moment, wo viele Hunde dann doch Einzug halten aus Tierschutzvereinen, aber auch vom Züchter, lass uns da gerne nochmal drüber sprechen, oder?
Super gerne.
Super gerne.
Super gerne, ja, mein Thema der Woche tatsächlich, genau wie du sagst.
Ja.
Wollen wir mit deinem Hundemoment der Woche vielleicht beginnen?
Mit meinem,
bin ich jetzt
ja
gespannt, wo es jetzt um Schnee geht.
Es ist der erste Schnee von Pelle gewesen, das war sehr, sehr süß.
Erzähl, wie fand er es denn?
Es war in Hamburg, es war sehr kalt, wir wollten eigentlich aufbrechen, um eine kleine Tour zu machen. Es war nicht möglich, weil die Straßen einfach komplett dicht waren. Und dann haben wir beschlossen, alles etwas ein bisschen nach hinten zu schieben und haben dann gesehen, es schneite und es schneite und es schneite und es hörte einfach nicht auf. Und es war, ich glaube, gefühlt das erste Mal nach 100 Jahren, dass in Hamburg wirklich richtig Schnee lag und zwar richtig und richtig kalt. Und das war natürlich dann auch. Und dann ging die Sonne auf, so richtig. Und es war, jeder kennt dieses Bild, alles dick verschneit und Sonne und knackig kalt und so. Perfektes Hundewetter, perfektes Menschenwetter. Und es war wirklich so, dass Pelle das erste Mal so richtig Schnee gesehen hat. Und einfach nur, also du kennst ja Pelle nun einige von euch auch. Es war irgendwie so dieses Dauergrinsen, das er im Gesicht hatte. Und galoppierte irgendwie die ganze Zeit hin und her und drückte die Nase in den Schnee. Und der hatte die ganze Zeit immer so eine weiße Schneekrone auf der Nase. Das sah so süß aus. Und es war halt eine wilde Toberei mit, und auch Spanja übrigens ganz genauso. Die liebt Schnee und sie hat ganz lange mehr keinen gesehen. Es hatte sowas von Skiurlaub plötzlich. Wo wir auch die Hunde immer mit dabei haben, was logischerweise in Corona-Zeiten jetzt komplett ausfällt. Aber es war so ein bisschen ein Ersatz dafür und es war wirklich irgendwie Hundeglück pur quasi. Mhm. Das war einfach unheimlich schön zu sehen. Das war mein Hundemoment der Woche.
Wahrscheinlich, Boogie. Wahrscheinlich wäre ich mitgegangen bei diesem Hundemoment der Woche, weil, wie gesagt, ich hatte dir ja auch ein Video geschickt von Troja, wie die sich da durch den Schnee reibt. Also das macht die auch tatsächlich, das zieht die durch. Wenn du da mit der 3 Stunden in der Eifel im tiefen Schnee unterwegs bist, macht die noch am Ende, bevor es wieder ins Auto geht, noch einmal schnell die Gesichtsrutsche.
Die Gesichtsrutsche.
Ja, die hat sie wirklich einfach so über die Felder gezogen. Die hat da, also es ist, ich weiß nicht, was das bei ihr auslöst, aber auf jeden Fall Glück pur, wie du sagst. Schnee macht mit Hunden Tolles, so wie mit Kindern.
Voll. Und ja, aber Boogie scheint noch nicht ausgelastet zu sein. Oder aber, jetzt kommt die Brücke. Oder sie hat eine Vorahnung.
Sie hat eine Vorahnung.
Sie hat eine Vorahnung.
Vermutlich.
Denn es passiert Großes im Hause Noack. Das, ja. So viel kann ich als kleinen Spoiler sagen. Oh, und leider habt ihr keine, wir haben jetzt immer noch keinen Videopodcast.
Nee.
Aber Sarah hält sehr, sehr stolz gerade ein Blatt Papier nach oben. Darauf sehe ich, Schutzvertrag steht da. Da steht.
Da ist das Schutz, S.
Ah, da ist das S.
Ist mir weggerutscht beim Ausdrucken. Schutzvertrag halte ich in meiner Hand, ja. Es, wer wachsen. Mein Hundemoment der Woche, als ich ihn unterschrieben habe und zurückgeschickt habe an den Verein. Es ging plötzlich alles sehr schnell und wir begrüßen bald ein neues Familienmitglied. Ich freue mich so wahnsinnig. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Unglaublich. Erzähl alles. Erzähl alles, bevor
ich soll alles erzählen. Also ja gut, den Prozess, der begann ja dann, weiß ich nicht, vor einigen Wochen, Monaten habe ich ja schon angekündigt, dass ich ja immer wieder feststelle, dass eigentlich irgendwie was fehlt. Ich habe halt total lang gebraucht nach Frieda. Ne? Also ich weiß, dass ich den Hund nicht ersetze, das ist mir alles bewusst, aber irgendwie war ich noch nicht bereit. Dieser Platz blieb erstmal frei und ich war noch in der Verarbeitung, war auch noch nicht offen für jemand Neues. Das klingt jetzt alles sehr dramatisch, so ist es nicht, aber dann über die letzten Wochen und Monate wuchs dieser Wunsch und die Kinder haben immer wieder gesagt, wir haben ja nur einen Hund. Also die fanden das auch einfach zu wenig und dann hat Leni auch immer wieder gesagt, ach, das wäre ja so schön, wenn ich den Hund auch mal lange an die Leine nehmen könnte, weil sie dürfen Boogie zwar führen an der Leine, aber nicht, ich lasse die nicht einfach irgendwie mit der rumrennen, weil ich bei Boogie immer wieder davon ausgehen muss, dass die auch schon schnell mal eine Entscheidung selber trifft und dann würde die das Kind ja einfach umreißen. Ja, und so habe ich mir irgendwann mal gedacht, naja, vielleicht muss es ja auch kein so Riesenviech sein mit so viel Energie wie Boogie, vielleicht kann das ja auch einfach eine etwas unkompliziertere, was die körperliche Kraft angeht, unkompliziertere Persönlichkeit werden. Und dann, ja, dann habe ich immer wieder auf den verschiedenen Seiten der Vereine geguckt. Ich habe ja einen Lieblingsverein, den habe ich schon immer. Da schicke ich auch immer Bekannte hin, wenn da der Wunsch besteht. Und das ist ein Verein, der in Rumänien aktiv ist. Und dann habe ich irgendwann vor anderthalb Wochen oder zwei Wochen habe ich dann meine Kontaktperson dort, die ich sehr gut kenne auch. Das ist auch eine Hundetrainerin, die sich sehr gut auskennt. Angeschrieben und habe gesagt, so, also, wen habt ihr denn da für mich? Und dann kamen zwei Hunde in Frage und das zweite Video von diesem kleinen, frechen, schwarzen Tierchen, was während des Videos zwei, dreimal anderen Hunden Bescheid gibt, habe ich gesagt, ja, die ist es. Und so schnell ging das. Ja, und diese kleine, schwarze Hündin ist circa, man weiß es natürlich nicht, weil aufgegriffen irgendwo auf der Straße, geschätzt 8 Monate, 9 Monate, also auch noch jung. Ich war ja offen, altersmäßig war ich eigentlich für alles offen. Mir war nur wichtig, dass sie nicht schon kastriert ist. Das ist sie nicht. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, selber zu entscheiden. Oder in meinem Fall wird wahrscheinlich da ja nichts entschieden werden. Aber auf jeden Fall kommt sie zu mir und hat alles, was sie braucht, um sich hier zu entwickeln. Und wenn sie Angstschwierigkeiten haben sollte, dann werden ihr die Hormone helfen dürfen. Also ein Verein, der das auch zulässt. Der mir da auch überhaupt nichts vorgibt, sondern
welche Verein ist es, sag es?
Die heißen PAN e.V. Und das bedeutet Protect Animals in Need. Und die haben ihren Sitz in Köln. Hier sitzen die deutschen Mitarbeiter sozusagen. Und das Shelter ist in Rumänien. Und der Ort, ich kann, wahrscheinlich spreche ich es falsch aus, aber das heißt Tulkea. Also so nennt sich das da. Und ja, und ich habe diesen Verein, kenne ich ja jetzt schon einige Jahre, weil die zweite Vorsitzende damals eine meiner Studentinnen war und jetzt Hundetrainerin ist, eine super Persönlichkeit. Und ich weiß, dass ich da immer den richtigen Rat bekomme und die auch mit dem richtigen Auge auf die Hunde guckt. Und da fühle ich mich einfach sicher. Und Ja, und deswegen habe ich das auch so abgewickelt. Und habe einen Verein, bei dem super schnelles Feedback kommt, wo ich einfach fragen kann, kann ich bitte noch ein paar Fotos haben? Und dann machen die das möglich. Tierärztliche Untersuchungen wurden gemacht. Sie scheint gesund zu sein. Und alles hat seine Richtigkeit. Wir haben unseren Schutzvertrag. Und jetzt warte ich nur noch, dass jemand den Transport anbietet. Und dann hoffe ich, dass wir sie bald bei uns haben können.
Wie groß wird sie? Wie heißt sie?
Also auf dem Schutzvertrag steht schwarze Hündin.
Schwarze Hündin. Ja gut, immerhin. Guck mal.
Ach nee, Quatsch. Es wurde nachher korrigiert. Sheila in Rumänien. Sie geben natürlich jedem Hund einen Namen. Da heißt sie Sheila. Irgendwie ist das nicht Musik in meinen Ohren. Deswegen sind wir jetzt noch in der Findung mit den Kindern zusammen und überlegen, da ist eine lange Liste. Ich muss natürlich gucken, dass ich die Kinder ein bisschen bremse, sonst heißt sie bald Weißfleck. Das war ganz groß im Rennen, weil die ist ja ganz schwarz und hat halt einen weißen Fleck auf der Brust. Okay. Und also da muss ich einwirken.
Weißfleck
ist jetzt nicht so.
Wie geht es Weißfleck
eigentlich? Ja, oh Mann. Nee, ich habe ganz viele Ideen. Wir schwingen immer rüber zu den lustigen Namen, dann wieder zu den ernsthaften Namen. Wir sind da noch in der Findung. Aber es ist immer schwierig, finde ich, wenn man den Hund nicht kennt. Aber uns wird schon noch was einfallen. Ihr werdet früh genug Bescheid wissen. Groß, keine Ahnung, die sieht voll klein aus. Also wenn die jetzt schon 8 Monate alt ist, dann wird die nicht riesig werden. Also wenn die mal kniehoch wird, dann wäre das schon viel. Ich denke eher kleiner. Aber habe ich dir ja schon mal gesagt, am Ende ist mir sowas ja immer ganz egal. Ich kann dir auch optisch überhaupt nicht sagen, was da drin ist. Es ist einfach ein Straßenhund. Und da habe ich ja auch viel Erfahrung mit im eigenen Haushalt gehabt schon. Und wir hatten das ja jetzt dann der dritte schwarze Straßenhund für mich. Und das waren die besten Hunde. Also ich habe dann ein sehr gutes Gefühl zu. Und mir ist das völlig egal, wie groß die wird oder was das ist.
Man hat so sein Beuteschema dann doch irgendwie so ein bisschen. Ja. Also,
bei Schwarz wird mein Herz immer weich bei denen. Also weil die sind auch einfach so super schwer zu vermitteln, die Schwarzen. Deswegen vielleicht, also bei Nano war das definitiv damals so, dass ich gefragt habe, wer ist schwer zu vermitteln, und dann haben die mir den geschickt. Weil der ja wirklich keine Schönheit war, und Schwarz ist halt etwas, das macht den Leuten immer noch Angst. Die haben irgendwie mit Schwarzen, also die nehmen lieber cremefarbene Hunde oder braune Hunde. Weiß ist sehr beliebt. Schwarz macht den Leuten immer noch Probleme. Und warum, das kann ich dir nicht sagen. Das ist wahrscheinlich wie mit den schwarzen Katzen. Finde ich genauso komisch. Ich empfinde das nicht. Deswegen ich kann gar nicht sagen, wie das entsteht, dieses Gefühl. Weil ich finde die bildschön und sehr elegant, diese Farbe auch.
Absolut, also ich kann das jetzt, Farben sind mir auch total egal. Ich weiß nur, dass es so ist und dass auch Kinder ganz anders reagieren auf schwarze Hunde, auf große schwarze Hunde vor allen Dingen. Ich bin addicted bei Weiß. Ich bin Team Weiß, glaube ich. Es liegt an Bilbo, weil Bilbo einfach auch, also ich liebe natürlich auch diese Herdenschutzhunde, vor allem diese Maramanus, einfach weil sie diese Charakterin haben oder den Charakter haben, den sie haben. Könnte ich ewig zu erzählen. Auch ich bin gerade so wieder so ein bisschen gefangen, ehrlich gesagt, weil mir eine Hündin angeboten wurde, eine Maremano-Hündin, eine Junge, die, wenn sie bis zum 20. Februar, du kennst das, kein Zuhause gefunden hat, dass sie in die Hundehölle abgeschoben wird, wo sie nicht mehr rauskommt. Das ist jetzt auch keine wilde Geschichte, sondern das ist tatsächlich, das passt ganz gut zu unserem Thema, das ist von einer Frau aus dem Tierschutz, die, mit der ich ganz, ganz lange keinen Kontakt mehr hatte, die, als ich damals diese Probleme mit Dante gab, zur Stelle war und sagte, hey, wenn es gar nicht geht, dann finden wir eine Pflegefamilie für ihn. Und die hat sich wieder gemeldet, weil ich meine Kolumne über Dante geschrieben habe bei Focus Online vor kurzem. Und das hat sie gelesen und hat sich dann proaktiv wieder gemeldet. Und ja, ist schwierig. Also ich bin da ja auch jemand, leider, der so ein Opfer ist, der, wenn dann solche Geschichten aufploppen und du möchtest diese Hündin nicht sehen, sie ist wunderschön und sie ist jung und sie hat alles verdient, aber nicht in irgend so eine schlimme so Massekanäle zu landen. Das ist wirklich, das ist die Pest, aber ich kann sie nicht alle retten. Wie ist es bei dir gekommen, dass du, also beziehungsweise, ist das so ein bisschen das Thema auch heute, dieses diffizile Auswählen auch von Vereinen, also jetzt hast du uns Paaren mal genannt, wie wählst du aus oder wie hast du Tipps, wie man das, also ich meine, ich habe meine Erfahrungen ja auch gemacht und das ist ein Thema, mit dem man sich richtig, richtig, richtig beschäftigen muss oder sollte vielleicht eher.
Ja, ich finde halt, natürlich ist immer gut, wenn man vielleicht jemanden schon kennt, der irgendwo schon adoptiert hat und man dann einfach nachhören kann, wie war das, wie verlief das. Dann wäre wichtig, dass man sich mehrere Vereine anguckt und einfach die kontaktiert, einfach anfragen, sich die Internetseite anschauen, was schreiben die so, wer arbeitet da, was sind das für Leute, wie schnell kommt das Feedback, also oder was für ein Feedback auch. Ich hatte zum Beispiel vor 2 Wochen bei einer anderen Tierschutzorganisation eine Anfrage für eine Hündin geschickt. Also ich wollte einfach nur Infos zu der Hündin haben, weil die auch einfach zum Verlieben wirkte auf dem Video auf der Internetseite. Und ich wollte einfach nur ein bisschen was über die wissen. Da hat sich bis heute keiner zurückgemeldet. Das ist, also ich verstehe, oder ich kann mir vorstellen, dass sie echt einfach auch viel zu tun haben gerade. Ich glaube, dass sehr viele Leute gerade adoptieren. Aber das ist halt so etwas, was mir ganz wichtig ist. Ich möchte mit den Leuten sprechen können. Ich möchte Fragen stellen können. Ich möchte auch sagen können, gibt es da Erfahrung beispielsweise mit Kindern? Das habe ich jetzt bei dieser Hündin nicht gefragt, weil das in meinem Fall, wo ich glaube, dass ich auf dem Video genug gesehen habe, auf den 20 Sekunden von der Hündin, dass das eine und das andere ist, es ist mir am Ende sowieso egal, weil wir das hier, ist das anders. Und hier werden wir das regeln. Wir werden einfach unser Bestes tun und ich rechne grundsätzlich sowieso mit einem Prozess. Ich rechne sowieso damit, dass es ein langer Weg wird, dass sie Zeit braucht, dass es Höhen und Tiefen geben wird. Ich rechne mit all dem. Das heißt, ich erwarte nicht, dass ich jetzt da, dass da ein Verein mir von einem Hund erzählt, der unter Tausenden irgendwo in irgendeiner Ecke vor sich hin wartet und da durch den Schnee sich ackert und fix und fertig ist, dass der sich da jetzt nicht so verhält wie bei mir zu Hause. Nach einer 24-stündigen Reise oder noch länger, bis er bei mir angekommen ist. Und das ist halt so das, wo ich mir halt denke, das ist das, was einem klar sein muss. Der Hund, der einem da vorgestellt wird, ist nicht unbedingt der Hund, der bei dir ankommt. Aber frag, gibt es schon Erfahrungen beispielsweise mit Kindern? Wie hat er reagiert auf Kinder? Wie hat er reagiert auf Artgenossen? Wie reagiert er auf Katzen, wenn du eine hast? Und diese Fragen sollten halt beantwortet werden können, wenn man so Sachen hat, wo man einfach sagt, das geht gar nicht. Also ich habe hier Katzen, der muss mit Katzen funktionieren beispielsweise. Dann ist das halt die Frage, wie viel Risiko willst du da jetzt eingehen? Und wie viele Möglichkeiten hast du, das zu managen nachher? Ich habe mir da jetzt... was mir wichtig war, dass ich den Verein kenne, dass ich weiß, worum es bei dem Verein geht, dass ich weiß, wie die arbeiten. Den kenne ich halt einfach, diesen Verein, und ich habe halt einfach so viele Beispiele schon, wo es super gelaufen ist. Und deswegen war ich mir da eh meiner Sache ziemlich sicher. Ja, und mit dieser Hündin, ja, was soll ich sagen? Ich am Ende. Wir müssen es halt eh irgendwie passend machen nachher. Wir werden eh irgendwie zusammenfinden. Ich habe halt Wünsche, wie ich mir wünschen würde. Und ich habe gesehen, die hat halt, wie gesagt, auf diesem Video wurde sie angesprochen von einer Person und hat sich so über diese Aufmerksamkeit gefreut, dass alle anderen Hunde, die da um sie rum waren und ihr diese Streicheleinheit, die sie hätte kriegen können, madig machen wollten, weil alle wollten gestreichelt werden. Jetzt haben die ja versucht, diese eine Hündin zu filmen. Und die hat sich halt durchgebissen. Die hat halt den Artgenossen einen verplättet. Die hat sich da durchgeboxt. Und das fand ich super. Die hat sich nicht zurückgezogen. Und jetzt war ja für mich so wichtig, hier ist ja ein aufbrausendes Leben bei uns. Ich habe 2 kleine Kinder. Hier ist es manchmal sehr, sehr laut. Hier ist es manchmal sehr, sehr aufregend. Hier ist oft viel Bewegung und Stress und die Kinder rennen. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der dann unter dieser Belastung völlig zusammenbricht, dann tue ich dem Tier keinen Gefallen. Das heißt, ich brauche eher einen Hund, der zu viel Selbstbewusstsein hat, der eher nach vorne geht, der für sich einsteht. Und das hat sie mir jetzt auf diesem Video gezeigt, dass sie um sich kämpft und um ihre Sache kämpft. Und natürlich ist das was anderes, was sie hier mir zeigen wird, womöglich. Aber das war jetzt so der Grund, warum ich gesagt habe, die hat Pfeffer, die weiß, was sie will. Und das ist wahrscheinlich für uns gerade passend.
Was ich eigentlich ganz gut finde, ohne dass wir uns selbst loben müssen, aber ich glaube, alle da draußen, die sich gerade dafür entscheiden oder sich überlegen, einen Hund aus dem Tierschutz zu holen, das ist garantiert, finde ich, eine gute Entscheidung, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, weil es ist so Wahnsinn, wie viel Modehunde immer wieder auch gezüchtet werden und nachgezüchtet werden und nachgezüchtet werden und nachgezüchtet. Das ist wirklich mittlerweile ein Business geworden. Züchter selber sagen immer, nein, damit verdient man kein Geld. Natürlich verdient man damit Geld. Es ist nur die Frage, wie viel man damit verdient. Mhm. Aber nachhaltig ist, es gibt so viele, also gerade das ist ja auch so ein Thema unserer Zeit, Nachhaltigkeit. Ganz egal, ob das jetzt das Thema Auto ist oder ob das das Thema Kleidung ist oder was auch immer, aber langsam, aber sicher, glaube ich, hält es auch so ein bisschen dort ein, wo wir unseren Lebensmittelpunkt verbringen, nämlich im wahren Leben. Und das, finde ich, gehört einfach auch mit dazu, dass man sich überlegt, ja, es gibt einfach Hunde, den gibt es nun mal. Und die sind irgendwo in einem Tierheim oder in einer Hundehölle oder in einer sogenannten, wie heißen die, Versuchsstation und so weiter, Tötungsstation.
Tötungsstation, genau.
Sie da rauszuholen, ist immer eine gute Sache. Und wir hören mal ganz kurz rein im Thema Nachhaltigkeit auch im Hundefutter. Da haben wir heute einen Partner und einen super interessanten Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerin. Es ist sehr, sehr schön. Ihr habt schon gehört am Anfang der Folge, dass wir Pets Daily mit an Bord haben. Und Sarah von Pets Daily ist tatsächlich joint uns jetzt hier für eine kurze Talkrunde. Und zwar geht es darum, dass immer mehr Menschen ja so ein bisschen beim Konsum auf Nachhaltigkeit achten. Und die Frage ist, wie lässt sich das Thema Hundehaltung mit dem Wunsch nach Nachhaltigkeit vereinbaren? Erstmal guten Morgen, liebe Sarah. Und du weißt da bestimmt sehr viel mehr zu.
Guten Morgen. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ein durchweg spannendes Thema, was uns natürlich als Hersteller von Hunde- und Katzennahrung, ja, ich würde sagen, fast täglich beschäftigt und natürlich nicht so ganz schwarz und weiß ist, wie vielleicht in anderen Branchen.
Aber Großteil der Hunde frisst ja Fleisch, ne? Als Hauptbestandteil der Nahrung. Und wir wissen alle, dass Fleischkonsum ist negative Auswirkungen eher auf unsere Umwelt hat. Wie kommt ihr damit klar?
Das ist richtig. Also natürlich ist der größte Teil auch unserer Produkte mit Fleisch. Und ich denke auch, das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern. Jedoch gibt es auch als Firma in der Heimtierfutterbranche Dinge, die man tun kann. Und ich finde auch, es gibt heutzutage keine Entschuldigung mehr, sie nicht zu tun. Also beispielsweise versuchen wir, auf extrem kurze Transportwege zu achten bei unseren Produkten. Wir haben eine extra Produktlinie ins Leben gerufen, die Pets Daily Green Line. Die ist zu 100% klimaneutral. Das heißt, wir offsetten, so nennt man das, gleichen die CO2-Emissionen aus, die bei der Produktion dieser Produkte entstehen. Dadurch wird in Klimaschutzprojekte investiert. Wir achten bei der Verpackung auf Monomaterial womöglich, dass unsere Papierverpackung FSC-zertifiziert ist und so weiter und so fort. Also ihr hört, es gibt trotzdem eine Vielzahl an Dingen, die man tun kann und auch sollte.
Sag mal, was so dieser Green Line, also was tut ihr da konkret für die Umwelt? Finde ich total spannend.
Also wir haben uns mal angeguckt, vielleicht auch für die Hörer ganz spannend, was das denn eigentlich bedeutet, so einen Hund zu haben und was das für den Pfoten, CO2-Pfoten-Fußabdruck bezeichnet, wie wir den gerne nennen, oder Pfotenabdruck. In Deutschland leben 9,5 Millionen Hunde. So. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass so ein Durchschnittshund im Jahr 170 Kilo Fleisch frisst, dann ist das wirklich eine ganze Menge.
Mehr als ich auf jeden Fall.
Ja. Das an Zahlen zu hören, ist schon heftig.
Das ist schon Wahnsinn. Und wenn man dann bedenkt, dass weltweit 60% der Getreideproduktion für Nutztiere draufgeht, dann sind das einfach Zahlen, wo man wirklich einfach mal ganz klar sagen muss, können wir das irgendwie so weiterführen? Die Antwort ist eigentlich nein. Und die Green Line ist eigentlich aus der Idee heraus entstanden, dass wir nicht aus jedem Hund einen Vegetarier oder Veganer machen wollen, sondern dass wir uns ausgerechnet haben, was würde sich denn ändern, wenn nur ein Tag in der Woche kein Fleisch gefüttert wird? Und das muss jetzt auch nicht heißen, dass der Hund dann vegetarisch oder vegan ist an dem Tag, wobei wir in der Greenline auch dafür ein Produkt haben, sondern es gibt ja auch noch was anderes, was extrem viel Protein bietet und gesund und nahrhaft ist, und das sind Insekten. Und die Aufzucht von Insekten für Futtermittel braucht 12,5 mal weniger Fläche als beispielsweise die von Rindern. Also das ist schon mal ein Punkt, wo man positiv auf das Klima und die Umwelt einzahlt. Und wenn man sich das hochrechnet und sagt, okay, alle Hunde in Deutschland, die 9,5 Millionen, essen einmal in der Woche kein Fleisch, sparen wir somit im Jahr 4 Millionen Tonnen CO2. Also es wow.
Und ich bin schon mit dabei, weil ich habe nämlich euer Produkt ausprobiert, also sprich auf Insektenbasis, beziehungsweise nicht ich, sondern
könntest du, es schmeckt ein bisschen salzlos, ja. Aber sonst.
Zirpte hinten hinten am Zäpfchen ein bisschen. Nein, das war Pelle und also bei Bilbo, der ist immer sehr skeptisch bei neuen Sachen. Hat dann auch genau zweimal gebraucht und jetzt lieben sie es. Es ist wirklich, man kann natürlich alles Mögliche erzählen, wenn man so einen Werbeteil hier hat, sondern es ist wirklich richtig lecker sein.
Also fühlt bei sich uns ist auch super angekommen.
Bei euch auch?
Ja, voll.
Ja, super. Guck. Also ich würde ja lügen, wenn ich sage, ich war anfangs nicht skeptisch. Ja? Also ich habe mir auch gedacht, ob das der Dackel frisst, aber sie vollführt sogar Freudentänze, wenn ich die Insektenfutterdose raushole. Und wir versuchen das zumindest einmal in der Woche da irgendwie mitzugehen. Oh, gut. Und man muss ja auch ganz klar sagen, es schadet ja dem Hund nicht. Ja? Also ganz im Gegenteil. Und man tut nebenbei noch was Gutes für die Umwelt. Es ist sozusagen eine Win-Win-Situation.
Sag mal, hast du so ein Umweltprojekt, das ihr besonders unterstützt, das dir am Herzen liegt?
Also ein Projekt, was ich ganz, ganz toll finde, das ist die Plastic Bank. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist eine Organisation, die in Ländern wie Indonesien, Haiti und den Philippinen dafür sorgt, Plastikmüll aus den Ozeanen zu entfernen. Mhm. Und die Leute sammeln sozusagen Müll und können den gegen Geld, Kleidung, Schulsachen eintauschen. Und da ist es so, dass wir pro Tonne CO2 10 Kilo Plastikmüll aus dem Meer holen. Und das, finde ich, ist ein richtig schönes Projekt, was gleich verschiedene Aspekte des Umweltschutzes beinhaltet.
Ich glaube, wir machen das einfach an dieser Stelle nochmal, weil es so schön ist und weil es vor allen Dingen richtig gute Sachen sind. Pets Daily hat heute beschlossen, euch einen Rabattcode zu geben. Sarah, welcher ist das?
Hundeliebe.
Hundeliebe.
Ach so, ja.
Also jetzt Sarah und Sarah, ne?
Das war jetzt schwierig.
Bin voll in die Falle gelaufen, aber ganz gut. Aber Hundeliebe könnt ihr euch merken, geht einfach auf www.petsdaily.de und dann habt ihr die 15% auf euren ersten Einkauf. Sarah, lieben Dank fürs Aufklären und geht ja dann doch irgendwie Hunde, Nahrung und Nachhaltigkeit. Würde ich gerne viel, viel mehr drüber hören. Ihr seid noch ein bisschen Partner bei uns, vielleicht hören wir uns wieder. Danke dir erstmal soweit.
Würde mich freuen, danke euch. Ciao.
Ja, spannendes Thema Nachhaltigkeit. Können wir nächste Woche gerne nochmal weiter drüber sprechen. Sarah, ist ja auch was dich umtreibt. Sag mal aber ganz kurz noch, wenn wir da nochmal drüber nachdenken, bei der Auswahl der Vereine. Ich fand das unheimlich schwer. Also ich weiß, dass um es nachhaltig überhaupt hinzukriegen, und witzigerweise habe ich jetzt mittlerweile meine Tiere, oder meine Hunde vielmehr, ich habe keine anderen Tiere, außer einem Hamster. Nein, habe ich nicht. habe ich alle von wirklich zwei Vereinen eigentlich. Mhm. Das ist einmal Adoptiere, da kam Dante her, und Pro Canalba. Und diese beiden Vereine fand ich eigentlich deshalb gut nach einer etwas längeren Recherche, weil sie etwas ähnlich gemacht haben, wie du es gerade eben skizziert hast, nämlich auch Videos verschickt haben. Also bei Pelle zum Beispiel war es so, dass ich ihn einigermaßen gut kannte, weil es nicht nur ein 20-Sekunden-Video war, sondern auch länger, durchaus. Mhm. Er ist in der Tat ein ganz anderer Hund als auf den Videos.
Ja, wie ich eben sagte.
Also er entwickelt sich ja auch irgendwie immer noch, und auf dem Video war überhaupt nicht zu sehen, dass er doch eher unterwürfig ist und doch eher sehr, sehr, sehr unsicher ist. Das wirkte so gar nicht auf dem Video. Dennoch, finde ich, kriegt man aber ja einen guten Eindruck, wenn man so ein bisschen auch lesen kann, wie ist so ein Hund grundsätzlich, ist er freundlich, ist er aufgeweckt, ist er auch geschlossen erstmal grundsätzlich, und alles das war er natürlich. Also Videos sind eine gute Sache. Und was ich bei beiden Vereinen auch sehr angenehm finde, ist, dass sie immer pro Hund und pro Mensch sind. Also nie einfach diese militanten Tierschützer, die dann Regeln aufstellen. Ich weiß nicht, wie dein Schutzvertrag aussieht, aber meine sind immer sehr übersichtlich gewesen. Und das macht für mich übrigens auch einen guten Schutzvertrag aus. Eigentlich muss eine Seite reichen. Wenn ich schon anfangen muss mit, keine Ahnung, schlimmer als bei einem Bankkredit, ja, wenn ihr da 3 oder 4 Seiten habt, wäre ich da immer vorsichtig, weil das auch oftmals echt nur Scherereien gibt. Das hatte ich auch, habe dann übrigens auch oft, habe dann, ich glaube, in 2 Fällen auch wirklich das Ganze abgeblasen, weil ich es irgendwie auch leid war. Weiß nicht, wie es bei dir ist mit dem ganzen Regelwerk und gab es oder gibt es da eine Vorkontrolle jetzt in deinem Fall?
Genau, in meinem Fall gibt es jetzt keine Vorkontrolle, weil ich ja bekannt bin dem Verein, also beziehungsweise der Person, mit der ich da im Gespräch war, bin ich ja bekannt. Die weiß über meine Lebenssituation, aber die wird natürlich trotzdem auch in dem Schutzvertrag abgefragt. Also ich finde, da sind ein paar wirklich sinnvolle Fragen dabei, nämlich zum Beispiel auch, also nee, das war in dem Anfragebogen, ne? Also in dem Bogen, wo ich einfach gefragt habe, kann ich das Tier denn bei euch adoptieren? Da musste ich halt aber auch so Sachen ankreuzen, wie sind alle Familienmitglieder einverstanden? Natürlich wird da jeder ja ankreuzen, der den Hund will, aber vielleicht bringt das auch den einen oder anderen mal auf die Idee nachzudenken, warum das da steht, wie wichtig das also ist. Ist da ausreichend finanzielle Mittel, um auch vielleicht beim Tierarzt mal vorstellig zu werden, wenn das Tier erkrankt? Also da sind schon ein paar ganz gute Fragen dabei gewesen, die zwar in meinem Fall klar mit ja beantwortet werden konnten und man kann ja am Ende ankreuzen, was man will, aber ich glaube, das gibt Menschen auch einfach zu denken, diese Fragen. Deswegen fand ich die gut. Der Schutzvertrag ist umfangreich, aber auch nicht zu sehr. Also da sind die wichtigen Punkte drin. Natürlich muss sich der Vertrag auch Dinge absichern. Die sind da drin vermerkt. Also es ist sicher nicht nur eine Seite, aber alles sehr übersichtlich und gut verständlich. Was ich super toll finde, ist, es gibt keine Kastrationsklausel. Es gibt, also das habe ich auch direkt zu Beginn, wie gesagt, die Lisa, mit der ich da im Kontakt bin, gefragt, gesagt, wie ist die kastriert, wie ist das mit Kastration jetzt? Und dann hat sie gesagt, naja, wir kastrieren ja nicht einfach pauschal Hunde, wir müssen sie kastrieren, wenn wir jetzt eine Hündin mit vielen Rüden, die 1,5 Jahre alt ist, irgendwie in einer großen Gruppe halten möchten oder müssen, das können die sich ja oftmals einfach auch gar nicht aussuchen, dann muss natürlich die Hündin kastriert werden. Das wäre auch sonst ganz klar tierschutzwidrig. Weil wenn ich mir vorstelle, eine läufige Hündin mit 15 Rüden, ob die das überlebt, weiß ich nicht. Das heißt, das ist natürlich klar, dass die Hündin kastriert werden muss. Aber jetzt im Fall dieser einen Hündin, über die wir sprechen, die noch sehr jung ist, die gerade von der Straße aufgegriffen wurde, die wurde sofort vermittelt, jetzt an mich in dem Fall, und wird gar nicht jetzt, also hieß es jetzt nicht, so wie oft in den Vereinen, ja, muss jetzt noch kastriert werden und dann kann die kommen. Oder aber, die kann jetzt kommen, aber ihr müsst sie im nächsten Jahr kastrieren lassen. Das ist nicht der Fall, sondern da wird einfach gesagt, wir reden darüber. Es ist uns ganz wichtig, dass der Hund nicht sich unkontrolliert vermehrt, sonst ist unsere Arbeit ja hinfällig. Aber die muss absolut nicht kastriert werden. Das fand ich super. Das ist, das finde ich, macht einfach auch einen guten Verein aus. Und das zeigt auch, dass der pro Tier ist, der Verein. Das sind also keine, hier muss jeder wegkastriert werden, so gar nicht. Das fand ich super. Und was ich auch super finde, ist, dass ich habe jetzt Kontakt zu 3 Personen gehabt und alle 3 waren super nett, hilfsbereit, haben meine Fragen immer beantwortet und sind auf meine Wünsche eingegangen. Als ich dann gefragt habe, kann ich vielleicht noch mal ein paar Fotos von dem Gesicht des Hundes haben, weil ich das nicht sehen konnte, hatte ich die ein paar Stunden später, dann haben die Kontaktpersonen in Rumänien kontaktiert, haben gesagt, kannst du die bitte nochmal fotografieren? Und dann bekam ich die Fotos auch, wo ich einfach mal das Gesicht sehen konnte. Auf dem Video war das schwer zu erkennen, in dem Wusel an den ganzen Hunden, die da sind. Ja, und das ist halt auch ein Verein, glaube ich, der schützenswert ist, weil das ist kein riesengroßer Verein. Das ist nicht einer, der mehrere hundert Hunde jeden Monat raushaut, sondern die machen das in einem sehr gesunden Rahmen, wie ich finde. Ich habe mir blutete diese Woche die Seele, weil womöglich das Shelter dort bald ja geschlossen werden muss, weil drumherum gebaut wird und die müssen ja diese Distanz zu den Büro- und Wohngebäuden halten mit ihrem Shelter. Und wenn da was nebengebaut wird, dann müssen die natürlich weichen. Und jetzt finden die kein Grundstück in Rumänien, auf das sie zurückgreifen können. Also hier an dieser Stelle sollte da jemand gute Kontakte nach Rumänien haben und eine Idee haben, wie wir da helfen können, fände ich das super, wenn sich da mal jemand melden würde. Ich habe direkt gefragt, was kann ich tun? Und dann haben die gesagt, naja, was willst du machen? Kennst du jemanden? Nee, kenne ich nicht. Und da sitzen halt Hunde, die kann man nicht vermitteln, weil die sind so ängstlich. Die haben so abgeschlossen, die sind noch nicht so weit. Und was ist mit denen dann?
Ist übrigens öfter das Problem, dass es gerade in so Ländern, Rumänien, übrigens aber auch in Teilen von Italien und Griechenland, immer wieder die Probleme gibt, dass die Tierheime die Grundstücke nur gepachtet haben. Und wenn die Pacht ausläuft, dann ist immer die Frage, wird es verlängert, wird es nicht verlängert. Manchmal müssen die umziehen, was natürlich mit einem Wahnsinnsaufwand verbunden ist. Mhm. Und ich glaube, eine gute Idee ist auf jeden Fall, das hast du gerade eben angesprochen, dass es nicht so wahnsinnig viele Hunde sind, die in der Vermittlung sind. Das macht das Ganze etwas überschaubarer. Das ist bei meinen Vereinen etwas anders. Die haben sehr, sehr viele Hunde. Die haben sich aber unheimlich gut organisiert. Also das heißt, die haben zum Beispiel bei dem einen Verein, bei Pokan Alba, haben sie auch so eine Institution, nennt sich der sichere Hafen. Das heißt also, in Italien sind, da ist dann quasi so ein Areal, wo die Hunde dann erstmal zwischengeparkt werden, damit sie einfach erstmal aus diesen schlimmen Situationen raus sind. Und da werden sie dann auch letztendlich sozialisiert, da sind sie in großen Rudeln zusammen, da sind sie, merkst du auch, da wird mit ihnen auch gearbeitet. Das ist auch so, dass sie vor Ort, und das finde ich total wertvoll, dass es da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die mit den Hunden schon mal so ein paar Sachen einfach machen. Auch die kriegst du natürlich nicht fertig erzogen, aber dass sie trotzdem einfach auch so ein paar Grundsachen schon mal können, dass sie an Menschen gewöhnt sind, an andere Hunde gewöhnt sind. Die Pflegerinnen und Pfleger können dir auch, weil sie eben mit denen einfach auch schon Kontakt haben mit den Hunden, viel, viel mehr über die Hunde selber sagen. Mhm. Und wenn du Rückfragen hast, dann fragen die auch nochmal aus Deutschland zurück in Italien nach, was ist eigentlich im Moment aktueller Stand oder.
Mhm. Dann, ja, so läuft das da bei uns auch.
Also das heißt, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass gute Tierschutzorganisationen organisieren sich tatsächlich mittlerweile. Das sind nicht einfach nur Freaks, die helfen wollen, sondern die organisieren sich, die haben Überblick, die können dir auch immer wieder zwischendrin einen Rat geben. Und was ich schön finde ist, und das passt so ein bisschen auch zu unserem Motto, der will nicht nur spielen, nämlich nicht belehrend zu sein, sondern beratend zu sein. Also das finde ich bei beiden Vereinen total cool, dass sie schon nochmal nachfragen und sagen, bist du sicher? Also ich weiß zum Beispiel, dass Bekannte von mir, die wollen jetzt ihren ersten Hund unbedingt. Und haben mich gefragt und dann habe ich den Verein empfohlen. Dann haben sie sich mehrere Hunde dann so ausgeguckt und ausgerechnet jetzt ein Marumano mit einem Jahr oder so. Jetzt ist es aber ein spezieller Marumano scheinbar und ich habe dann auch mit der Leiterin des Vereins so ein bisschen diskutiert und auch so ein bisschen mich unterhalten. So ist das wirklich cool, so als allerersten Hund mit Kindern, Marumano direkt. Und es ist aber auch, man kann ja nicht sagen, es ist jetzt diese Rasse und deshalb funktioniert das nicht. Du musst dir auch den Hund angucken. Und dann ging eben genau dieser Prozess los, dass man sich den Hund angeguckt hat, dass man gesagt hat, was ist das eigentlich für ein Kerl? Wie ist er so drauf? Wie ist die Familie so drauf? Welche Begebenheiten sind da? Jetzt bin ich noch in der Nähe, der dann im Zweifel vielleicht einfach auch nochmal zur Seite stehen könnte. So, ne? Also so haben wir dann verschiedene Parameter entwickelt, damit das hoffentlich gut geht. Also das ist natürlich nie eine Garantie. Vom Gefühl her denke ich, das wird gut gehen, weil die Parameter einfach gut zusammenpassen. Aber genau in diese Diskussion erstmal zu kommen, sich darüber zu unterhalten und auszutauschen, um eigentlich alles zu erreichen, nämlich am Ende des Tages das Beste für den Hund, wenn es, also aus diesen sperrigen Verhältnissen, die man hat, ja, da sitzt ein Hund in Italien, eine Familie ganz woanders, der Verein in Deutschland, dann in Italien haben sie wahrscheinlich ihre eigene Meinung. Also du musst das ja irgendwie alles zusammenlöten. Das hat was mit Kommunikation zu tun und immer eben vor dem Hintergrund, dass der Hund im Fokus steht. Und aber auch nicht übertrieben, also du musst ihn ja auch nicht in Watte packen, sondern setz ihn ruhig mal einfach auch in einer guten Situation aus, wenn das Setting gut ist. Mhm. Aber aber das finde ich macht zum Beispiel auch einen guten Verein aus, dass sie in Dialog mit dir gehen.
Was ich aber noch sagen muss, jetzt zu dem, was du vorher gesagt hast, mit dem, dass die teilweise schon mit den Hunden ein bisschen arbeiten. Ich glaube, das hängt vielleicht ein bisschen von der Jahreszeit oder von der Phase ab, wann man da in Kontakt tritt. Also, dass diese Erwartung nicht immer erfüllt werden kann. Beispielsweise jetzt in dem Verein in Rumänien liegt meterhoch der Schnee. Die sind den ganzen Tag beschäftigt, den da wegzuschippen. die Hunde warm zu halten, denen genug Futter dahin zu stellen, an die ganzen Hunde überhaupt ranzukommen. Teilweise betreuen die ja auch Hunde, die nicht mit auf ihrem Gelände sind, sondern eingesperrt auf irgendeinem Fabrikgelände vor sich her vegetieren und dann schleppen die da die Futtersäcke hin und verarzen da die Hunde, an die sie gar nicht drankommen, die sonst aber wahrscheinlich einfach verenden würden dort. Also die haben halt auch, ich sag mal, krass viele Sorgen gerade und können vermutlich jetzt nicht sehr viel mit den Hunden machen, weil auch da, es sind alles Freiwillige, das sind alles Leute, die machen das unentgeltlich aus lauter Tierliebe. Die haben alle einen normalen Job meistens noch parallel oder vielleicht nicht alle, aber viele. Und ja, und die Zeit, die investieren sie in erstmal quasi in das Überleben der Hunde. Ne? Und wenn man sich jetzt die Internetseite anschaut von Paaren, sieht man meterhohe Berge an Schnee aus dem Januar. Und da hätte keiner die Zeit gehabt, jetzt noch zu sagen, jetzt mache ich was mit den Hunden. Im Sommer hingegen wahrscheinlich ist das total gut möglich. Dann man muss also ein bisschen auch drauf gucken, können die das gerade leisten überhaupt? Also haben die gerade die Möglichkeit, sich viel um die Hunde im Einzelnen noch zu kümmern und was mit denen zu machen? Oder haben die gerade einfach so krass Sorgen? Oder halt in Italien haben die ja auch manchmal monatelang kämpfen die nur gegen Wasser und sind nur noch am Wasserschippen, damit die Hunde trocken liegen können auf Paletten und bauen immer wieder alles neu, weil alles ständig vom Wasser kaputt gemacht wird. Das ist ja auch so ein Problem, glaube ich, in Italien besonders, ne? Wenn die da in diesen hügeligeren Regionen total sind.
Brutzen zum Beispiel.
Genau. Und dann haben die auch keine Zeit, wirklich sich tatsächlich mit dem einzelnen Hund zu kümmern. Versuchen einfach nur, dass die alle überleben. Und das tun sie manchmal nicht.
Also. Ja, ist schwierig auf jeden Fall. Also ja. Ich glaube zum Beispiel auch, wir haben ja das Thema Nachhaltigkeit heute in der Folge ein paar Mal jetzt schon auch gehabt. Mhm. Und ich glaube auch, dass es ganz gut ist, mal darüber hinaus vielleicht zu überlegen, es ist ein Verein, mit dem man, wie soll ich sagen, auch über die Adoption hinaus vielleicht etwas zusammenarbeitet oder was dafür tut. Weil du hast es gerade angesprochen, die Bedingungen sind teilweise unterirdisch. Mhm. Und teilweise gerade die Vereine, die es gut machen, die brauchen einfach auch ganz viel Zeit, Energie und letztendlich auch Geld, um das überhaupt machen zu können, alles. Mhm. Und auch diese Schutzgebühren, ich weiß, die sind so im Laufe der Zeit sind die erhöht worden, eigentlich bei nahezu allen Vereinen. Ich erinnere mich noch, glaube ich, bei den ersten Hunden aus dem Tierschutz waren es irgendwie 150 Euro, jetzt sind wir bei 325 Euro. Und auch diese 325 Euro finde ich tatsächlich irgendwie relativ total human, ja, weil ihr müsst euch vorstellen, die Hunde sind geimpft, die Hunde müssen mit einem Transport hierher und. Also da entstehen einfach auch tierische Kosten. Also
ich finde die zu niedrig, bin ich ehrlich
gesagt. Du findest sie zu niedrig
sogar? Ich finde sie wirklich zu niedrig. Du wirst kaum einen Rassehund für dieses Geld kriegen. Ich weiß nicht, warum ein Hund aus dem Tierschutz weniger kosten sollte als ein Hund vom Züchter. Das leuchtet mir nicht ein. Die Arbeit, die da investiert wird in das Tier, ist keine andere. Im Gegenteil, die haben wirklich Arbeit reingesteckt, auch unentgeltlich. Da verdient sich keiner eine goldene Nase. Aber einfach mal den Hunden einen vernünftigen Zwinger zu bauen, ein Dach über den Kopf, eine trockene Ecke, also dafür brauchen die einfach Geld. Ich wäre durchaus bereit gewesen, sehr viel mehr zu zahlen.
Wo ist deine Schmerzgrenze oder wer die?
Ich weiß nicht, wo bei mir die Grenze ist.
Ich bin aber vielleicht, was wird es anders, vielleicht schlechte Frage bei dir, weil stimmt, du wärst wahrscheinlich zu viel mehr.
Das ist bei mir, ich würde wahrscheinlich, ja, aber ich glaube, es sollte ein gutes Mittelmaß sein, wo auch ein Labrador für gekriegt wird oder wo du beim Züchter, ein Hund vom Züchter kostet zwischen 600 und 1000 Euro.
Mindestens.
Ich sag jetzt mal so im Schnitt. Und warum soll ein Hund aus dem Tierschutz weniger kosten? Und das ist, damit decken die ja gerade mal die Kosten ab, die sie mit diesem einen Hund hatten. Mhm. Wirklich gerade mal, da ist das Futter wahrscheinlich noch nicht reingerechnet, je nachdem, wie lange der da gesessen hat. Da ist gerade mal so die Tierarztuntersuchung drin, das Chippen, der EU-Ausweis und dann kommt der Transport, der je nachdem auch echt einfach teuer ist. Ja. Und also ich finde das persönlich sehr günstig und nicht angemessen. Also man kann natürlich, es steht ja jedem frei zu sagen, ich zahle die 350 Euro Schutzgebühr und dann lege ich nochmal 300 drauf und spende die. Es steht jedem frei zu sagen, zu meinem Geburtstag werde ich meinem gesamten Familien- und Freundeskreis sagen, eure Blumen, die ihr jetzt der Natur weggeschnitten habt, lasst mal stecken, die lassen wir für die Bienen da und das Geld spendet ihr in meinem Namen an meinen Herzverein oder an meine Organisation, die mir wichtig ist. Ich kenne inzwischen eine Menge Familien, die Weihnachten sich das schenkt, diese 20-Euro-Geschenke zu machen, die einfach nur diesen maßlosen Konsum in der Welt fördern, sondern einfach zu sagen, wir sammeln das Geld und spenden und überlegen uns jedes Jahr einen Verein oder eine Organisation, wo wir das Geld hinspenden. Ich finde das, ehrlich gesagt, im Gedanken von Weihnachten auch sehr viel schöner. Das sind Dinge, die kann man machen, oder aber man, jeder für sich entscheidet einfach, ja, 350 Euro, alles klar, das muss ich zahlen. Und jetzt kommen nochmal 350 oder 500 Euro drauf, auch wenn ich die nicht locker sitzen habe. Aber einfach fürs gute Gefühl, dann angemessenes Geld hingezahlt zu haben auch. Also ich finde, das kann man schon machen.
Ich finde tatsächlich auch, dass man auch darüber hinaus sich vielleicht einen Verein sucht, mit dem man auch ja über die Hundeadoption hinaus zusammenarbeitet, sie unterstützt zum Beispiel. Man kann aber auch, das habe ich eine Zeit lang jetzt auch gemacht, werde ich auch wieder tun, tatsächlich auch so Vorkontrollen machen. Manchmal brauchen die einfach Leute, die auf die sie sich verlassen können, die dann irgendwie einfach mal gucken, wo soll der Hund eigentlich hin. Auch da kann man total gut unterstützen. Und ich finde, das ist auch irgendwie was Schönes, wenn man auch irgendwie mal Fragen hat zwischendurch, dass man so einfach auch nach wie vor in Kontakt ist mit denen. Finde ich keine schlechte Sache. Es sei denn, ja, man kommt da nicht klar oder so, aber habe ich es bisher nur ein, zwei Mal erlebt und das war dann halt einfach auch, glaube ich, manchmal ist es dann auch eine Frage von Chemie und manchmal, glaube ich, muss man einfach auf Bauchgefühl hören. Das ist zumindest meine Erfahrung, weiß nicht, wie es dir so geht, gerade bei Vereinen. Klar. Was willst du da machen? Du sitzt ja da nicht mittendrin, sondern du musst halt irgendwie dann gucken, fühlt sich das gut an oder fühlt sich nicht gut an? So einfach ist es manchmal.
Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Und was ich noch zu bedenken geben möchte, ist, wenn du verreist, egal wohin, aber gerade wenn du jetzt nach Spanien, Italien oder auch in die osteuropäischen Länder reist, immer zu überlegen, ob du nicht jemanden mit zurücknehmen möchtest. Auch bei Autofahrten bietet sich das an, jemanden mit zurückzunehmen. Was ich im Übrigen, das habe ich eben vergessen zu sagen, aber das wollte ich jetzt gerade nochmal nachtragen, was ich auch super gut gefunden habe. Die haben so eine Art, denk dran, wenn der Hund bei dir ankommt, Liste mir geschickt. Denk dran, dass du den nicht sofort wäschst, obwohl der stinkt wie Hölle. Das stresst den. Lass den mal in Ruhe ankommen. Denk dran, dass du ihn doppelt sichern solltest erstmal. Du kennst ihn noch nicht. Du weißt nicht, wie er reagiert auf die Umweltreize. Weißt du, wie doppelt sichern geht? Wurdest du darüber informiert? Diese Fragen wurden auch gestellt, habe ich eben vergessen zu sagen. Und die finde ich auch super. Super wichtig. Super wichtig zum Schutz des Tieres, was da kommt. Und da kannst du dann natürlich auch drauf eingehen und einfach sagen, nee, ich weiß es eigentlich nicht. Kannst du mir da mal was drüber erzählen? Und dass die sich über die Vermittlung hinaus darum bemühen, zu wissen, hast du ein bisschen Erfahrung, weißt du, worum es geht, weißt du, was da auf dich zukommt, weißt du, wer da kommt. Und das ist ganz wichtig bei der Auslandsadoption, weil du kennst den Hund nicht, der da kommt, in aller Regel nicht, außer der ist hier auf Pflegestelle, das gibt's ja auch, das ist ja natürlich dann Glück, aber jetzt in meinem Fall beispielsweise ist das halt, da kommt jetzt ein Riesenüberraschungspaket, keine Ahnung, wer das ist. Und ich fand das vorbereitend. Also jetzt ist das nicht mein erstes Mal und ich kenne mich damit aus, aber wäre das jetzt mein erster Hund, den ich aus dem Ausland adoptiere, hätte mich das darauf vorbereitet, ich hätte mir Gedanken gemacht, wäre losgegangen und gesagt, okay, jetzt brauche ich aber mal eine Geschirrgröße. Könntet ihr mir bitte sagen, welche Geschirrgröße ich besorgen muss und welche Halsbandgröße, weil ich muss den ja doppelt sichern. Also die haben sich darum gekümmert und die Leute, mit denen ich da in Kontakt war, die hätte ich jederzeit fragen können. Was würdet ihr mir da empfehlen? Habt ihr Marken, die mir empfehlen könnt? Also besonders gute Geschirre oder? Und da weiß ich zum Beispiel, da hätte die Lisa mir sofort eine Antwort zu geben können. Ja, das sind so Sachen, die ich gut finde auch.
Finde ich aber auch total wertvoll. Also das ist ja auch immer sowas, wo ich schier sprachlos bin, dass da manchmal gar nicht so richtig drauf geachtet wird oder dass es auch ignoriert wird. Also ich kenne leider, und das ist irgendwie so auch die Tragik, lange Zeit habe ich auch so gedacht, so ja, okay, doppelt sichern ist für mich jetzt irgendwie total normal, gerade am Anfang. So, aber warum machen es Menschen nicht oder warum achten sie da nicht total penibel drauf, gerade am Anfang? Also die ersten Wochen und Monate sind da ja total entscheidend. Und ja, manchmal ist es dann auch so, dass ich dann auch da sprachlos bin, weil es auch Menschen manchmal dann auch blöd erwischt, die schon lange Hunde haben, die es dann irgendwie vernachlässigt haben. Ich weiß noch, dass ein Bekannter von mir, das ist total traurig gewesen, der hatte dann auch über meinen Verein einen Hund adoptiert und der ist ihm einmal aus dem Auto rausgesprungen, aber nicht doppelt gesichert und ist erstmal abgehauen, kam dann Gott sei Dank aber wieder, also hat ihn dann irgendwie wieder eingefangen bekommen. Beim zweiten Mal war der Hund aber weg, weil er nicht doppelt gesichert war, hat sich rausgerissen aus seiner Leine. Und der Hund war dann Wochen und Monate verschwunden und irgendwann gab es die Nachricht der Polizei, dass der Hund eben gefunden worden ist, leider auf einer Bahn, auf einem Bahngleis, so, nachdem er dann wirklich sehr lange unterwegs gewesen war. Ja, und das sind dann so Sachen, wo ich denke, so Leute, das kann man dann einfach vermeiden. Also es gibt so einfache Dinge, die man tun kann, man muss einen Hund nicht in Watte packen, aber zumindest mal so die grundsätzlichen Dinge wären schon ganz cool, wenn
man sie beachtet. Ja, ich glaube auch, man sollte halt auch an alle Eventualitäten denken, weil es ist so ein bisschen wie mit Silvester, wenn die Leute denken, ach, das wird schon. Und dann nehmen die ihren super stabilen Hund mit raus und dann passiert doch etwas Unvorhergesehenes. Und das ist ja nun mal sehr wahrscheinlich gerade an Silvester. Und dann ist es doch passiert und der Hund ist doch weg oder doch tot. Oder hat für immer einen Schaden. Also sich nicht immer so auf das Glück zu verlassen. Also ich habe einen Fall in der Hundeschule mal gehabt, da sehe ich jetzt die Schuld nicht bei den Hundehaltern. Das war in erster Linie wirklich Pech, aber das zeigt ganz gut, was so eine Eventualität ist. Die Hündin, auch aus dem Tierschutz, eine sehr schreckhafte, ängstliche, zurückhaltende Hündin, war immer super gesichert, hatte einen sauberen Rückruf dann irgendwann. Aber natürlich grundsätzlich dieses Ängstliche zurück, also es bleibt ja, die war ja auch schon anderthalb oder so, wie die bei denen ankam, das saß schon ganz schön tief. Also schnell ist das ja dann auch nicht gelöst. Aber so im Alltag keine Probleme mehr. Und dann sind die in den Park gegangen mit der Hündin und dort hat ein Junge einen Drachen steigen lassen. Und dieser Drachen ist abgestürzt und einfach auf dem Boden runtergeknallt, unmittelbar neben dieser Hündin. Wer rechnet denn damit? Das ist ja, da denkt doch keiner dran. So, die hat sich so erschrocken. Die ist einfach nur losgerannt. Die hat den Tunnelblick angemacht. Die hat nichts mehr gehört und gesehen. Die ist um ihr Leben gerannt auf die Amsterdamer Straße in Köln. Und das war's gewesen. Und das ist sowas, es wäre insofern vermeidbar gewesen, hätte sie eine Schlepp dran gehabt oder so, dann hätten die noch mal drauf treten können vielleicht. Oder sie irgendwie, ne? Auf der anderen Seite, was ich damit sagen will, solche Dinge, mit sowas muss man rechnen. Mit solchen blöden, dummen Zufällen muss man dann auch rechnen. Und gerade wenn der Hund gerade angekommen ist, ist er noch so unsicher und du kannst ihn so schlecht einschätzen und du weißt halt nicht, wie der in so Situationen reagiert. Rennt er zu dir, rennt er weg? Wie weit rennt er? Rennt er oder rennt er mal 100 Meter und bleibt stehen, guckt sich mal um und ist dann wieder ansprechbar? Das weißt du alles nicht. Und deswegen ist das so wichtig, diese Hunde einfach in der ersten Phase, und die kann sehr lange sein, die erste Phase kann auch mal 2 Jahre dauern, einfach kennenzulernen in allen Lebenslagen und die gemeinsam zu meistern, bevor man sich seiner Sache sicher ist.
Deshalb wünsche ich dir bald, sehr bald, mit Weißfleck ganz viel.
Nein, auf keinen Fall Weißfleck.
Nein. Das werde ich mir behalten. Weißfleck ist gesetzt jetzt auf jeden Fall.
Nein, auf gar keinen Fall. Never. Ich fand Frau Doktor toll, aber das ist so doof zu rufen. Ich fände das aber so witzig, wenn man die Frau Doktor nennt, oder?
Frau Doktor ist sehr gut. Ich weiß, die Katze meiner Tante hieß Dienstag, fand ich sehr, weil sie an einem Dienstag kam.
Hey, auch gut. Ja, aber das sind so Dinger, die rufst du nachher nicht gut. Also ich werde es nicht nehmen. Aber Dienstag? Das muss irgendwie knackiger sein. Mal gucken.
Wo meine Schwiegermutter hatte für Pelle eigentlich, weil er zwei weiße Pfötchen hat vorne, hatte sie Socke.
Ja, das ist cool. Das finde ich cool.
Ja, auch ganz gut.
Sehr cool. Also, ich meine, welcher Name ja auch einfach Bombe ist, ist Bilbo. Bilbo ist ein so cooler Hundename.
Wobei, also gerade vor ein paar Tagen noch auf der Hundewiese brüllte ich Bilbo und aus der anderen Ecke brüllte es Frodo.
Ja,
Das war natürlich auch, es war sehr, sehr lustig. Ja, es war sehr lustig, weil ich war mittendrin in Herr der Ringe. Und ich hätte eigentlich auch gerne noch gehört, hey Aragorn, wie geht's dir?
Aber Bilbo finde ich super schön. Also ja, das ist ein Name, den finde ich toll.
Ja. Liebe Sarah, erzähl uns mehr von Punkt, Punkt, Punkt. Wir wissen noch nicht.
Von der schwarzen Hündin. Ihr könnt
gerne bei Instagram mal schreiben und bei Der will nicht nur spielen.
Ihr werdet immer auf dem neuesten Stand gehalten.
Gut, vielleicht bist du nächste Woche ja schon etwas weiter. Viel Freude damit und mit dem Schutzvertrag mit S vorne.
Dankeschön. Dir auch eine schöne Woche und nächste Woche mit neuen News. Wann kommt sie denn?
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.